Wenn wir unsere Geschichte fortführen, ist neben dem Wirtschaftswunder, der zunehmenden Technologisierung, die Öffnung der Welt, die Öffnung der Weltmärkte, der dritte große Meilenstein, der unseren heutigen Wohlstand begründet. Deutschlands USP im globalen Vergleich ist doch unsere Ingenieurskunst. Roland Berger spricht von ca. 8% jährlichem Green-Tech-Marktwachstum in Deutschland.
Dieser Familienkapitalismus war nicht nur in den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg sehr erfolgreich, sondern er hat dann ab 1990 wirklich goldene Jahre erlebt.
Europas Anteil am global verfügbaren Kapital für ESG Investments lag 2022 einer PwC-Studie nach bei sagenhaften 69,6%. Gerade im Bereich der Nachhaltigkeit sprechen wir so gern von den 2%, die Deutschland am globalen CO2-Fußabdruck ausmacht. Doch was wäre, wenn wir gar nicht für die 2% verantwortlich wären, sondern uns als globalen Technologielieferanten sehen? Und nun vielleicht eine etwas provokante Frage, aber vielleicht braucht es gar keine letzte Generation, sondern eine neue erste Generation, die unseren Wohlstand von morgen begründet. Herzlich willkommen zu Folge 2 des Future Deep Dives Green Tech zwischen historischer Chance und gesellschaftlicher Spaltung. Das, was du eben zu Beginn gehört hast, war die Zusammenfassung der ersten Folge dieses Formats. Und falls du diese noch nicht gehört hast, hier einmal die ganz klare Empfehlung, diese Staffel tatsächlich auch mit der allerersten Folge zu beginnen. Falls du sagst, dass dich all die Insights, die Studien, die Zahlen und auch die Argumentation interessieren, es dir aber schwerfällt, diese im Rahmen des Podcasts immer beizubehalten, kann ich nur auf den Link in den Shownotes verweisen. Dort findest du einen Link zu einem Green Tech Report. Das heißt, all die Themen, die wir hier thematisieren, die sind dort nochmal in schriftlicher Form dargelegt, inklusive der Zahlen, der Quellen und der Studien. Alle Quellen, die in diese Folge eingeflossen sind, findest du im Übrigen auch in den Shownotes. Nur noch ein kurzer letzter Gedanke, bevor wir dann wirklich auch in die Folge starten. Während der Erstellung ist mir immer wieder der Begriff dieser neuen ersten Generation im Kopf geblieben. Und ich habe mich gefragt, wie cool es eigentlich wäre, wenn es noch mehr Menschen gäbe, die diese Idee teilen, die glauben, dass es Zeit ist, diese neue erste Generation zu begründen und zu zeigen, dass die Green-Tech-Transformation ein enormer Treiber für die deutsche, die europäische Wirtschaft sein kann. Falls sich diese Idee anspricht und du sagst, es wäre eigentlich cool, Teil einer Gruppe zu sein, die diese Ideen teilt und mich vielleicht dort auch einzubringen, neue Ideen zu kreieren, mich auszutauschen, dann klick auch gern auf einen zweiten Link in den Shownotes. Dort haben wir eine Abfrage gestartet, für wen das interessant wäre, und sofern es dich interessiert, würden wir dir schreiben und schauen, dass wir so ein Format ins Leben rufen. Doch nun genug mit dem Vorgeplänkel, lasst uns ab in die Folge gehen.
Simona, das ist ein deutsches börsennotiertes mittelständisches Unternehmen und wir haben unseren Hauptsitz in Rheinland-Pfalz. Mhm. Insgesamt haben wir aber 11 Produktionsstandorte global und im vergangenen Jahr, da haben wir ca. 712 Millionen Euro Umsatz gemacht und wir stellen thermoplastische Kunststoffprodukte her.
Das war Christina Schlöder. Sie arbeitet in der Nachhaltigkeitsabteilung des genannten Unternehmens Simona und im weiteren Verlauf unseres Gesprächs habe ich sie gefragt, welchen Wunsch sie eigentlich hat in Bezug auf das Thema der Nachhaltigkeit in der Industrie.
Ich glaube, ganz einfach gesprochen mal, dass endlich mal jedes Unternehmen überhaupt die Wichtigkeit dieses Themas erkennt und auch wirklich verinnerlicht, dass dann auch Projekte gestartet werden, wo konkrete Maßnahmen dann auch dahinter stehen, weil das ist auch noch nicht bei allen Unternehmen tatsächlich der Fall, wenn man sich das mal genauer anguckt. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass, glaube ich, wirklich eine neue Form des Wirtschaftens entstehen muss und auch einfach ein neues Verständnis.
Das, was Christina da gerade berichtet, hat mich etwas stutzig gemacht. Ist es wirklich so, dass die meisten Unternehmen noch gar nicht so genau wissen, wie sie ihre gesteckten Ziele erreichen sollen? Nun, dafür haben wir einen Blick in die Zahlen gewagt. Laut einer Studie des Carbon Disclosure Projects haben zwar mittlerweile rund 49%, also knapp die Hälfte der europäischen Unternehmen, prinzipiell Klimaschutzpläne, die sich am internationalen Pariser Klimaziel orientieren. Doch nur 5% der Unternehmen können auch wirklich nachweisen, wie sie diese erreichen und umsetzen können. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass nur rund 49% der Beschäftigten den Eindruck bekommen, dass Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen wichtig ist. Das ist eine Studie aus dem letzten Jahr. Beim Klimaschutz seien es sogar nur 31%. Circa 1000 Unternehmen sind in der Datenbank des Deutschen Nachhaltigkeitskodex zu finden. 40 haben laut eigenen Aussagen eine B-Corp-Zertifizierung und 320 deutsche Unternehmen sind in der Datenbank der Science-Based Target Initiative online zu finden. Davon insgesamt 160, also witzigerweise genau die Hälfte, mit sogenannten Approved Targets. Nun, genau diesen Zahlen möchten wir heute nachgehen. Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit eigentlich heute in den Unternehmen? Wie wird es interpretiert? Welche Maßnahmen werden ergriffen? Kurz gesagt, wie sieht der Status quo aus? Im Rahmen dieser Folge werdet ihr vermehrt Zitate und Beiträge von Menschen hören, mit denen wir in den letzten Wochen und Monaten Interviews geführt haben. In Summe wurden für diese Staffel ca. 50 Gespräche geführt, von denen ein Teil aufgenommen und ein anderer Teil schriftlich eingeflossen ist. Eine Liste derjenigen, die hier im Podcast zu hören sind, findet ihr ausführlich auch in den Shownotes.
Im September 2015 haben alle 193 Mitgliedstaaten der UN die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Das gemeinsame Ziel? Die Transformation hin zu einer Welt, in der jeder ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig handelt. Dafür wurden mit der Agenda 2030 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung definiert. Die sogenannten Sustainable Development Goals. Die Ziele bilden alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit ab: Soziales, Wirtschaft und Umwelt, und sollen bis 2030 von allen Industrie- und Entwicklungsländern erreicht werden.
Das hier war ein Auszug aus einem Beitrag des deutschen Entwicklungsministeriums aus dem Jahr 2015. Er thematisiert die SDGs. Damit gemeint sind die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die genannten Sustainable Development Goals, die eine Reihe von insgesamt 17 globalen Zielen widerspiegelt, die von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedet wurden. Und in der Rückschau kann man sicherlich sagen, dass die SDGs, 2015 war das ja, ein großer Einschnitt und zugleich auch ein großer Meilenstein für die nachhaltige Entwicklung und die nachhaltige Ausrichtung in unserer Wirtschaft waren, denn sie dienen heute als Orientierungshilfe, ja als Fundament für viele Nachhaltigkeitsstrategien. Doch apropos Nachhaltigkeitsstrategien, ich habe mich auf die Suche begeben und mit einigen Menschen sprechen dürfen, wie sie ihre Nachhaltigkeitsstrategien bezeichnen und auch vor allem, wie die Unternehmen die Nachhaltigkeitsstrategien angehen und wie sie heute gelebt werden. Hier mal ein paar Auszüge.
Felix Offermanns, ich arbeite bei der Leipa Group und ich bin platt gesagt der Nachhaltigkeitsmanager im Bereich Einkauf und Lieferkette. Die Leipa Group sitzt neben Berlin noch in Schwedt und in Schrobenhausen. Wir stellen von grafischem Papier über Kartonagen bis hin zu flexiblen Verpackungen, die im Lebensmittelbereich oder in der Pharmazie zum Einsatz kommen, her. Und von der Größe kann man so sagen, in etwa ein bisschen weniger als 2000 Mitarbeiter und das Unternehmen macht ungefähr 1 Milliarde Euro Umsatz pro Jahr.
So viel zu den Zahlen, Daten, Fakten. Doch was hat es jetzt mit der Nachhaltigkeitsstrategie auf sich?
Also die Grundstrategie, die gibt es tatsächlich schon relativ lange. Das Unternehmen hat irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal das Wort Kreislaufwirtschaft, in seiner DNA verankert. Mhm. Da bietet die Papierindustrie generell aber auch eine gute Möglichkeit, dies zu tun. Nämlich durch den ganz einfachen Fakt, dass wir nur Papier aus recyceltem Altpapier herstellen. Es gibt einen kleinen Unterschied, die flexiblen Verpackungen, die machen so etwa 10% des Unternehmens aus. Da kann man nicht mit recyceltem Papier arbeiten, aus Hygienegründen. Da kauft man einen kleinen Anteil dazu.
Das, was Felix hier berichtet, ist übrigens eine sehr häufig geschilderte Sichtweise. Die Unternehmen, gerade deutsche Unternehmen, sind in ihrer Konstitution auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Ich denke an das Gespräch mit Peter May zurück, der sehr stark über den deutschen Familienkapitalismus gesprochen hat. Und ich finde, an dem Beispiel von Felix zeigt sich sehr gut, dass die langfristige nachhaltige Ausrichtung von Unternehmen in Deutschland sehr präsent ist. Doch im weiteren Verlauf sind wir noch mal etwas tiefer in die Leipa Group eingetaucht.
Wie viele andere Unternehmen auch, haben wir uns ja auch so unternehmenspolitische Ziele gesetzt. Und das ist in dem Fall jetzt von der Leipa einfach ein generationengerechtes und zukunftsorientiertes Wirtschaften, bei dem man einfach sich selbst auferlegt hat, dass man Verantwortung für die Natur und für den Mensch übernehmen möchte und dass man zukünftigen Generationen die Umwelt so hinterlassen möchte, wie man sie vorgefunden hat. Und in diesem Zusammenhang heißt es einfach, dass man Kreislaufwirtschaft vor allem fördern muss, also sprich eine Reduktion von Frischwasserentnahme. Papierproduktion ist ein sehr wasseraufwendiger Prozess. Man muss gucken, unsere beiden Produktionsbetriebe sind sehr nah an Naturschutzgebieten angesiedelt. Das heißt, man hat also auch wirklich eine Biodiversitäts- und Ökologieverantwortung in seinem direkten Wirtschaftsumfeld. Und dann kommen aber auch ganz klar solche gesetzlichen Anforderungen dazu, wie zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
Stopp, das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ein typisch deutsches Wort, einmal aufgegriffen. Was hat es damit auf sich? Das Lieferkettengesetz, so heißt es wohl in der umgangssprachlichen Form, verpflichtet Unternehmen dazu, die Einhaltung von Menschenrechten und von Umweltstandards entlang der eigenen Lieferkette sicherzustellen. Es zielt darauf ab, Missstände wie Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Umweltverschmutzung und Verletzung der Menschenrechte zu bekämpfen. Das Lieferkettengesetz gilt in Deutschland ab diesem Jahr für Unternehmen über 3000 Mitarbeitende und ab dem nächsten Jahr für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitende. Nun, jetzt kann ich, wenn ich vielleicht in einem Unternehmen arbeite, das unter 1000 Mitarbeitende sagen, Glück gehabt, ich bin noch nicht davon betroffen. Doch was wir heute schon sehen, ist eine Art Ripple-Effekt, dass es natürlich auch indirekt die kleineren Unternehmen trifft und so nahezu jedes Unternehmen, das in Deutschland wirtschaftet, von dem Lieferkettengesetz betroffen ist. Aber zurück zum Thema Nachhaltigkeitsstrategie. Die Leipa Group legt hier ganz offensichtlich vor. Doch wie gehen andere Unternehmen heute schon damit um?
Ja, mein Name ist Klaus Schesel, ich arbeite bei der Datfink G in Nürnberg. Das ist ein Softwareunternehmen mit letztes Jahr 1,35 Milliarden Euro Umsatz und rund 8.500 Mitarbeitern. Klimaneutral ist ja völlig hip, aber ich bin schon so alt, dass ich gern Kurt Schumacher zitiere, den Gründer und Vorsitzenden der SPD in Deutschland, der mal gesagt hat, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und wenn ich in Nachhaltigkeitsrichtung gucke und auf die Wirklichkeit schaue, dann finde ich klimaneutral, ist zwar ein hehres Ziel, aber ich finde nicht unbedingt das Richtige, weil wenn wir klimaneutral werden wollen als Unternehmung, dann müssen wir in der Regel den Geschäftsbetrieb einstellen, weil sobald wir irgendwas tun und anfangen zu atmen, selbst im Homeoffice, werden uns ja jetzt nach Greenhouse-Gas-Protokoll 200 Kilo zugeordnet für das, was wir tun, ist das eigentlich kaum zu schaffen. Und am Ende müssen wir dann kompensieren, aber kompensieren ist natürlich nicht wirklich gut, weil das CO2 ist ja erstmal raus. Und natürlich können wir dann irgendein Projekt in Kolumbien fördern, aber es ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Deswegen finde ich wichtiger, einfach zu sagen, ich bin klimaengagiert, ich gucke mir meine Geschäftsprozesse an und gucke einfach, was drin ist und was ich wirklich erreichen kann und setze einfach, früher nannte man so schön, smarte Ziele, ne? Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch.
Mit den smarten Zielen hat mich mein BWL-Professor damals auch immer genervt. Doch zurück zum Ernst der Lage. Vielleicht hat Klaus sogar recht. Ist es vermessen, von Klimaneutralität zu sprechen? Doch auf der anderen Seite, wo bleibt denn dann der Anspruch? Zwei Fragen sind mir während unseres Interviews gekommen. Zum einen, was ist denn dann die richtige Zielsetzung? Klimaneutralität? Net Zero? Laut einer Bitkom-Studie haben fast die Hälfte der Unternehmen, 45%, bereits zum Jahr 2030 die Klimaneutralität ausgerufen. Weitere 37% haben das bis 2040 getan. Offensichtlich ist die Klimaneutralität also die entscheidende Kennzahl für Dekarbonisierungsstrategien, für Nachhaltigkeitsstrategien. Nur was heißt klimaneutral? Klaus spricht auch über die Kompensation. In der Regel erfolgt diese über die sogenannten CO2-Zertifikate. Und CO2-Zertifikate sind ein Instrument, das im Rahmen vom Emissionshandelssystem verwendet wird und geschaffen wurde, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu regulieren und ja, dann letztendlich auch zu reduzieren. Vereinfacht ausgedrückt repräsentiert ein CO2-Zertifikat das Recht, eine bestimmte Menge an Treibhausgasemissionen zu verursachen. Häufig werden insbesondere diese freiwilligen Zertifikate etwas als ja, zynischer Ablasshandel bezeichnet. Und hier schließt sich womöglich ein neues Problem ein. Eine Vielzahl der Unternehmen, die sich heute als klimaneutral bezeichnen, kompensieren den Großteil ihrer Emissionen, kaufen also die genannten freiwilligen CO2-Zertifikate, die sie zwar bilanziell klimaneutral machen, aber natürlich nicht wirklich für Maßnahmen sorgen. Das wäre ja erstmal soweit okay, nur jetzt ist noch ein neues Problem hinzugekommen. Anfang des Jahres hat eine Recherche der Zeit und von The Guardian enthüllt, dass bis zu 90% dieser Zertifikate, insbesondere von der Organisation Verra, gefaked sein könnten. Übersetzt heißt das doch eigentlich, dass es für bis zu 90% der Zertifikate gar kein Projekt gab, das ausgeglichen wurde. Puh, das ist eine ganz schöne Ansage. Blickt man einfach nur darauf, wie viele Unternehmen in Deutschland und Europa auf dieses Instrument zur Klimaneutralität gesetzt haben. Es muss also neue Ansätze geben. Ansätze, die wirklich CO2 reduzieren, die wirklich nachhaltiger machen. Nur, was sind hierfür die Faktoren? Nun gut, jetzt sind CO2-Zertifikate sicher nicht die einzige Facette von Nachhaltigkeit, doch zeigen sie uns doch gerade ganz gut, welche große Unsicherheit noch in dem System besteht. Und auch deshalb müssen wir den Scope etwas erweitern. Ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt, wir sind der Frage nach der perfekten Nachhaltigkeitsstrategie in den letzten Wochen sehr stark nachgegangen. Wir haben angefangen zu recherchieren. Wir sind durch die öffentlich verfügbaren CSR-Berichte gegangen, haben uns die DNK-Datenbank als auch die SBTI-Datenbank angeschaut. Und während wir das getan haben, sind wir auf primär 8 Handlungsfelder gestoßen, die derzeit den Großteil der Nachhaltigkeitsstrategien in den Unternehmen ausmachen. Ich möchte diese 8 Faktoren einmal aufzählen. Nummer 1, Umweltschutz und Ressourceneffizienz. Darunter zählen insbesondere Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks, zum Beispiel Energieeinsparung, Förderung erneuerbarer Energien, Abfallvermeidung oder auch Recycling, nachhaltige Wassernutzung und Schutz der natürlichen Lebensräume. Faktor 2, Klimaschutz und Emissionsreduktion. Bemühungen zur Verringerung von Treibhausgasemissionen, Förderung von klimaneutralen Praktiken, Investitionen in erneuerbare Energien. Faktor 3 ist auch die soziale Verantwortung, die häufig im Kontext der Nachhaltigkeit etwas zu kurz kommt. Doch sie gehört dazu. Dazu zählt unter anderem die Förderung von sozialer Gerechtigkeit, von Menschenrechten, Chancengleichheit, Vielfalt und Inklusion, der Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsbedingungen, fairen Löhnen etc. Facette 4, oder Faktor 4, das Lieferkettenmanagement. Gewährleistung der Einhaltung von Menschenrechten, Arbeitsstandard und Umweltauflagen entlang der gesamten Lieferkette, verschärft natürlich durch das deutsche Lieferkettengesetz als auch durch die zuletzt verabschiedete CSDDD. Faktor 5, Stakeholder Engagement und Dialog. Einbeziehung von Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten, lokalen Gemeinschaften und anderen Interessensgruppen, um eine breite Beteiligung, Feedback und Zusammenarbeit zu ermöglichen. 6, Produkt- und Dienstleistungsinnovation. Entwicklung und Förderung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen, die ressourcenschonend, umweltfreundlich sind und den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. 7, Bildung und Sensibilisierung. Darunter zählt die Schulung von Mitarbeitenden, Kunden und der Öffentlichkeit über die Nachhaltigkeitsthemen und soll dazu helfen, ein Bewusstsein für diese Themen zu bilden. Und zu guter Letzt die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Förderung eines langfristigen, nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgs und Unterstützung des fairen Wettbewerbs. In diesen 8 Feldern sind uns insbesondere 4 Prioritäten aufgefallen, die ja nahezu jedes Unternehmen gerade beschäftigen und die ganz oben auf der Agenda der Nachhaltigkeitsstrategien stehen. Es ist zum einen die CSRD und das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das heißt eine regulatorische Komponente. Dann sind es die Themen Scope 3 Emissionen, Product Carbon Footprint und Lifecycle Assessment von Produkten. Diese werden in weiteren Folgen thematisiert. Und natürlich hervorgerufen durch das Thema Energiekrise auch der Faktor Energie, Energiesicherheit. Auf den möchte ich gleich einmal kurz zu sprechen kommen. Und zu guter Letzt die 4. Priorität, die Kreislaufwirtschaft, die Circular Economy, auf die wir auch gleich nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Nun möchte ich aber vorher ganz kurz nochmal eine Zahl teilen, die mir im Laufe der Recherche unter die Augen gekommen ist. Und das ist die Zahl, dass die Industrie global für 34% der Emissionen verantwortlich ist. Knapp ein Drittel. Zumindest geht das aus dem 2022 erschienenen PwC State of Climate Tech Report hervor. Und ich glaube, es zeigt sehr, sehr gut, warum wir auch in dieser Serie, in diesem Format, sehr stark die Industrie adressieren. Wen die globalen Zusammenhänge auch noch stärker interessieren, dem kann ich auf jeden Fall das Buch Speed and Scale von John Doerr empfehlen. Er ist ein amerikanischer Wagniskapitalgeber und hat dieses Buch vor einigen Jahren verfasst und thematisiert dort den angesprochenen Klimawandel, die nachhaltige Transformation aus einer sehr globalen Perspektive.
Ich bin ein Verfechter für dezentrale Erzeugung, also sprich von Solaranlagen und von Windkraftanlagen.
Das war Lars von Glahn. Er ist als Nachhaltigkeits- und Energiemanager für das norddeutsche Unternehmen Nordfrost tätig. Und was neben der Energieintensität des international tätigen Tiefkühllogistikers noch spannend ist, ist, dass Lars eine lange Berufserfahrung im Bereich des Energiemanagements und insbesondere bei Energieversorgern hat und dementsprechend ein perfekter Ansprechpartner für mich war, tiefer in dieses Thema einzutauchen.
Der eingeschlagene Weg ist im Grunde genommen richtig, vor allen Dingen, dass man auch die Verbrennung von fossilen Energieträgern quasi vermeiden möchte. Absolut richtig. Wir sehen halt bloß einfach immer relativ viele Probleme entstehen. Und das kommt daher, dass dann häufig die Politik manchmal so ein bisschen, kommt mir zumindest so vor, Zusammenhänge nicht ganz durchdringt oder es ist sehr reaktiv. Und das kennt ja, glaube ich, jeder, wenn man sehr reaktiv und vielleicht auch manchmal ein bisschen impulsiv agiert, dass man gewisse Überlegungen außer Acht lässt. Und wir haben einfach das Problem, dass wir an einigen Stellen in Deutschland halt eine extrem hohe erneuerbare Energienquote haben, aber der Strom im Endeffekt nicht wegkommt, weil die Netze überlastet sind.
Und dann konnte ich es mir nicht nehmen lassen, ihn auch nochmal nach dem sogenannten Industriestrompreis zu fragen. Denn das ist ein Begriff, der mir in der Vergangenheit sehr häufig über den Weg gelaufen ist, mit dem ich aber nicht so wirklich was anfangen konnte.
Ja, Industriestrompreis ist ja quasi mittlerweile irgendwie der mediale Begriff geworden. Federführend dafür ist im Moment das Arbeitspapier des BMWK. Und das differenziert quasi den Industriestrompreis in zwei Bestandteile. Wir haben einmal den Brückenstrompreis, der, so wie es angedacht ist, gilt dann von 24, also von 2024 bis 2030. Und dann gibt es den Transformationsstrompreis ab 2030. Der Brückenstrompreis, da ist das so, da wird dann irgendwo ein Energiepreis aufgerufen von 5 bis 6 Cent. Also ganz steht das natürlich noch nicht fest. Und der Kern ist es im Endeffekt, dass der Unternehmer einen direkten Vertrag mit einem Windpark oder Windkraftbetreiber abschließt. Also das heißt, die Anlagen müssen nicht mal irgendwo auf dem Betriebsgelände stehen, sondern können zum Beispiel in der Nordsee stehen, die Anlagen. Und diese Verträge nennt man Power Purchase Agreements, also abgekürzt PPAs. Die sollen halt zentraler Baustein werden, plus, das ist jetzt wieder was ganz Neues, ein Contract for Difference. Das ist auch ein Direktvertrag, wo aber Preisunterschiede zwischen dem, was man quasi an den zum Beispiel Windkraftbetreiber bezahlt und was der tatsächliche Marktwert ist, dann vom Erzeuger oder vom Verbraucher ausgeglichen werden.
Das als ganz kurzer Einstieg in die Welt der Energie. Und was ich besonders spannend finde, ist natürlich, dass wir heute über eine Energiewende und vor allem auch über eine Energiekrise gesprochen haben, dass damit aber extreme Chancen einhergehen. Denn Deutschland, der Industriestandort Deutschland, hat in den vergangenen Jahrzehnten davon profitiert, dass wir günstige Energie aus Russland beziehen konnten. Das war einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren, warum wir es geschafft haben, als Industriestandort stabil zu bleiben und vor allem auch stabil zu wachsen. Das heißt, gucken wir in die nächsten Jahre, müssten wir mit dem Anspruch reingehen, dass die Energiewende wahrscheinlich sogar die zentralste Herausforderung des Umbaus unserer Wirtschaft ist. Wir gehen auf das Thema Energie auch in den nächsten Folgen nochmal verstärkt ein, denn gerade die dezentralen Netze, PV als auch Windenergie, scheinen ja die günstigste zukünftige Energiequelle zu sein und dementsprechend prädestiniert für uns als Industriestandort. Doch bevor wir uns noch stärker mit dem Thema der Energie beschäftigen, wollen wir noch einmal rauszoomen auf die Ebene der Nachhaltigkeitsstrategien und insbesondere einen Begriff thematisieren, der bei vielen, vielen Industrieunternehmen gerade ganz oben auf der Agenda steht. Die Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft. Und dazu habe ich mit Christoph gesprochen.
Ich fange an mit, was ist Centec? Ja. Centec sind zwei Unternehmen. Das ist einmal die Centec Services. Wir machen überregionale Standorteentsorgung, also für Kunden, die einen Dienstleister haben wollen, die ihnen oder der ihnen deutschlandweit eine Entsorgung ermöglicht. Das machen wir als virtueller, digitaler Dienstleister für große Filialisten beispielsweise. Und das zweite Unternehmen ist die Centec GmbH und Co. KG und wir betreiben ein duales System, also das, was die meisten Bürger als gelbe Tonne, gelber Sack oder die Glascontainer kennen.
Christoph Heller ist Geschäftsführer der Centec und hat sich mit seinem Team vor einigen Jahren bereits eine Frage gestellt.
Was können wir tun, um unseren Beitrag zu leisten, dass weniger Abfall in der Umwelt landet, dass wir grundsätzlich nachhaltiger leben? Wir haben ein Thema für die Rezyklatnutzung, was ein Riesenthema ist im Moment, weil Rezyklatpreis, also Rezyklate sind wiederaufbereitete Kunststoffe. Insofern, falls jemand von den Zuhörern das nicht kennt, Rezyklatpreise sind im Moment im freien Fall, weil einfach Rohware oder Neuware an Kunststoff so billig ist, dass auch schon in diesem Jahr zwei Kunststoffrecyclingunternehmen geschlossen haben, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich war, Kunststoffe wieder zu recyceln und die Regranulate zu verkaufen. Das ist einfach Wahnsinn. Alle wollen den Wandel hin zu mehr Recycling, zu mehr Nachhaltigkeit. Aber die Lippenbekenntnisse sind da, aber nicht alle Kunden gehen dann die Meile mit, wenn es halt dann auch einfach vorübergehend teurer ist. Und das ist im Moment ein Dilemma, weil grundsätzlich Nachhaltigkeit ja nicht teurer sein muss als oder eine recycelte Ware nicht teurer sein muss. Aber wenn es nur Pioniere sind, die es im Moment machen, dann ist es noch etwas teurer. Und da fehlt manchmal noch ein bisschen das Momentum.
Wann hat das denn begonnen, dass Recycling auf einmal wieder cool wurde? Also du hast es gerade schon so leicht geschildert. Ja, auf einmal reden alle über die Kreislaufwirtschaft, Circular Economy ist in aller Munde und da spielt natürlich dann auch das Recycling eine sehr, sehr große Rolle. Wann begann das denn bei euch, dass sich so, ich sag mal, der Fokus in die Richtung verschärft hat und dass ihr das auch vom Markt gespürt habt?
Naja, ich könnte ja an sich sagen, war Recycling je uncool, aber ich glaube, dass
fair, ja.
Also, ne, dafür sitze ich dann zu tief in meiner Branche schon drin, als dass das die landläufige Meinung wäre. Vielleicht kann ich spezifisch für Centec beurteilen. Wir haben vor 3 Jahren einen ganz intensiven Strategieprozess begonnen und haben da einen Moonshot entwickelt für das Jahr 2029, wo wir gesagt haben, bis 2029 werden wir nur noch Kunden haben, die recyclingfähige Verpackungen in den Verkehr bringen. Und das bedeutet im Grunde, dass wir die Kerze an beiden Enden anzünden müssen, weil auf der einen Seite müssen wir gemeinsam mit unseren Sortierpartnern und unseren Recyclingpartnern alles dafür tun, dass Verpackungen, die im Moment noch nicht recyclingfähig sind, Recycling oder recycelt werden können. Aber wir müssen auch Projekte mit unseren Lizenzkunden machen, also mit denen, die Verpackungen in Verkehr bringen, um denen zu helfen, dass Verpackungen recyclingfähig gestaltet werden. Und das bedeutet dann Veränderungen, beispielsweise weg von irgendwelchen Multilayer-Verpackungen hin zu Monostrukturen. Oder, das ist auch ein Ansatz, den wir machen, wie können wir über sogenannte Einzelnachweise zeigen, dass auch Verpackungen aus Multilayer-PET, die im Moment landläufig als nicht recyclingfähig gelten, doch auch recycelt werden können. So, und insofern, um deine Frage zu beantworten, wir jetzt intensiv bei Centec beschäftigen, oder würden sagen, seit 3 Jahren ist Recycling so wirklich heißer Scheiß.
Lasst uns einmal ganz kurz in den Begriff der Circular Economy gehen, denn auch dieser neigt dazu, zu einem Buzzword zu werden. Das steht auf Deutsch für die Kreislaufwirtschaft. Und es ist ein wirtschaftliches Konzept, das darauf abzielt, den Lebenszyklus von Produkten zu optimieren und Ressourcenverschwendung zu minimieren. Häufig hört man in dem Kontext von den 10 R's, den sogenannten. Im Gegensatz zum linearen Wirtschaftsmodell, bei dem Produkte nach dem Kauf weggeworfen werden, fördert die Circular Economy die Wiederverwendung, das Recycling und die Regeneration von Materialien, um den Wert von Ressourcen zu erhalten. Das Hauptziel besteht darin, einen geschlossenen Kreislauf zu schaffen, in dem Produkte und Materialien am Ende ihrer Lebensdauer nicht als Abfall enden, sondern in neuen Produkten oder Materialien wiederverwendet werden können. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Umweltauswirkungen zu reduzieren, die Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen zu verringern und wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Und dass diese Effekte möglich sind, zeigt unter anderem die Zahl, dass durch die Stärkung der Kreislaufwirtschaft mögliche CO2-Einsparungen von insgesamt 150 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bis 2035 möglich sind. Und es gibt bereits einige tolle Beispiele aus der Industrie, die zeigen, wie die Kreislaufwirtschaft erfolgreich umgesetzt werden kann. Auch hierzu findet ihr 2, 3 Use Cases in den Shownotes und wir gehen in den weiteren Folgen noch stärker auf diese Use Cases ein. Und dass die Recyclingindustrie dieser Markt besonders spannend werden könnte in der Zukunft, beziehungsweise es auch jetzt schon ist, zeigt unter anderem auch der Fakt, dass die Schwarzgruppe seit einigen Jahren strukturiert Unternehmen aus der Industrie aufkauft und damit die eigene Position in dieser Kreislaufwirtschaft stärken kann.
Ich bin Marc Meyer, lebe mit meiner Familie im Rhein-Main-Gebiet und bin für die Lorenz-Gruppe, so nennen wir es intern, zuständig. Das ist die Lorenz Snack World, Hersteller von salzigen Snacks. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen, mittelständisches Unternehmen.
Marc ist für den internationalen Einkauf verantwortlich, weshalb ich auch genau vor diesem Hintergrund mit ihm gesprochen habe.
Um nur mal eine Kennzahl zu nennen, die ein bisschen verdeutlicht, wie wichtig der Einkauf ist im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. 70% unserer CO2-Emissionen, die wir emittieren als Unternehmen, kommen bei uns aus der Lieferkette. Für uns ist nicht Nachhaltigkeit gleich CO2-Emissionen, aber natürlich, also da steckt viel mehr noch dahinter, aber natürlich ist es ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das verdeutlicht mal so ein Stück weit, wie wichtig der Einkauf und alles, was da dran hängt, also die nachgelagerte oder vorgelagerte Lieferkette, wie wichtig es ist, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen sprechen. Unsere größte Chance als Lorenz sehe ich da drin, dass wir all diese Aktivitäten auch aus dem inneren Antrieb heraus machen. Klar, nicht nur, ne, das wird auch gegengespiegelt gegen, was sind die wirtschaftlichen Aspekte dahinter, aber die Familie Balsen, also die Inhaberfamilie in dem Fall, die steht da ganz, ganz stark und extrem dahinter. Und es wird nicht jede Aktivität nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten beleuchtet, sondern wir sagen ein Stück weit auch, na Leute, das macht Sinn, das ist wichtig, wenn wir die Welt verbessern wollen, dann müssen wir da auch mal rangehen. Das heißt nicht gleich, dass wir direkt die Welt komplett verbessern können, aber wir müssen uns dem Thema zumindest mal annehmen. Die Chance, die ich darin sehe, ist, dass wir zukünftig oder mittelfristig hoffentlich dadurch als sehr authentisch kommunizieren können und auch als jemand wahrgenommen werden, als Unternehmen wahrgenommen werden, die wirklich dahinter stehen, hinter dem, was sie machen.
Das, was Marc schildert, ist mir häufiger über den Weg gelaufen. Der intrinsische Antrieb, gerade in den familiengeführten Unternehmen, die Nachhaltigkeit eben auch im Sinne des langfristigen Bestehens identifizieren und definieren und nicht nur in Anführungsstrichen im Sinne der Ökologie. Hierzu mal ein weiterer Gedanke, auch aus der Nahrungsmittelindustrie.
Weil uns ist ja allen am Ende klar, und das unterscheidet uns definitiv von den Generationen der 70er, 80er, dass wir natürlich wirklich, wirklich aufpassen müssen, dass es diese Welt auch noch in 50 oder 100 Jahren gibt und dass sie belebbar ist. Das hört sich jetzt wieder vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber es ist so. Ja, ich meine, wer ein bisschen Mathematik gemacht hat, ja, die Demografieentwicklung, die ist da, die Ressourcen. Und wenn man alleine mal die Dinge sieht, wie wir, was wir alles verbraucht haben, was wir alles verbrauchen. Und es wird ja nicht so sein, dass von heute auf morgen alles anders ist, sondern wir werden, den Menschen kannst du ja nicht komplett verändern. Das heißt, du musst sehen, dass du neue Technologien erfindest, entwickelst, die dann helfen, dass wir die Ressourcen besser einsetzen können. Vielleicht auch in Kreisläufen, wie immer mehr auch gemacht wird. Aber das ist die Denke, glaube ich, die irgendwie menschennah ist. Ja. Reine Verbote geht nicht, weil es nicht menschennah ist. Die Menschen werden sich immer da versuchen, da rauszukommen. Aber neue Technologien, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema und das finde ich total für mich ist das wie der zweite Frühling.
Das sind die Worte von Hans-Ewald Reinhardt, mit dem ich vor einigen Wochen ein Interview führen durfte. Der Name Reinhardt sagt womöglich dem einen oder anderen was, insbesondere wenn ich jetzt noch einen Hinweis reinschmeiße, die Fleischtheke. Oder, um es noch klarer zu machen, die Bärchenwurst? Richtig, die Bärchenwurst war und ist eine Empfindung von Hans-Ewald Reinhardt. Nun, und was Herr Reinhardt dort schildert, ist unglaublich relevant im Kontext der nachhaltigen Transformation. Denn das Familienunternehmen Reinhardt ist heute nicht mehr Reinhardt. Stattdessen firmiert es heute unter der InFamily Foods Holding, die durch eine Fusion mit dem Familienunternehmen Kemper Anfang dieser Dekade entstand. Und was dort passiert derzeit, ist ein wahres Paradebeispiel, wie aus dem deutschen Mittelstand heraus die Green Tech Champions von morgen entstehen können. Denn neben der klassischen Fleischproduktion hat die InFamily Foods Holding, die Plantly Butchers, eine vegane Marke geschaffen und exploriert in einem dritten Geschäftszweig die Potenziale von Fleisch aus Bioreaktoren. Und um ehrlich zu sein, mich hat dieser Case total geflasht. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Hier ist ein Familienunternehmer, der für sich selbst vom zweiten Frühling spricht, der das tradierte Familienunternehmen nach Jahrzehnten fusioniert um dann mit dieser geballten Power die grünen Zukunftstechnologien im Fleischmarkt anzugehen? In unserem gemeinsamen Gespräch sprechen wir natürlich dann auch darüber, dass die deutsche Industrie derzeit mit dem Rücken zur Wand steht. Und dennoch, und das ist das Erstaunliche, wurde hier der Mut gefunden, dieses Thema aus dem beschaulichen Versmold, liebe Grüße, heraus anzugehen. Und sind es nicht genau diese Vorbilder, die wir aktuell so dringend brauchen? Sind es nicht genau diese Tugenden, die uns damals, ich erinnere an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, so stark gemacht haben? Mut, Tatendrang, Verantwortungsbewusstsein? Das gesamte Gespräch könnt ihr übrigens auch hier auf diesem Kanal hören. Es ist vor einigen Wochen erschienen. Nun, zu Beginn dieser Folge haben wir uns die Frage gestellt, wo wir in Bezug auf die grüne Transformation gerade stehen. Und wie gehört, wäre es wohl vermessen zu behaupten, dass alle Antworten schon gefunden wurden. Doch, und das stimmt mich zuversichtlich, die Relevanz wurde erkannt. Eine Mehrzahl der Unternehmen hat sich Nachhaltigkeitsziele gesetzt, die Strategien wurden und werden ausgearbeitet und Nachhaltigkeit wird schrittweise von einer isolierten Funktion zu einer Querschnittsfunktion in den Unternehmen. Dennoch ist auch rauszuhören, dass Nachhaltigkeit primär noch als Last, als Kostenfaktor angesehen wird. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was fehlt uns denn noch, um die Debatte gemeinschaftlich noch mehr auf die Chancen auszurichten? Nun, in diesem Kontext fällt häufig der Begriff der Regulatorik. Sie sei es, die uns so viele Steine in den Weg legt. Doch ist es wirklich so? Hält uns diese von der GreenTech-Transformation ab? Genau dieser Frage gehen wir in der nächsten Folge nach. Diese Folge des Future Deep Dives GreenTech zwischen historischer Chance und gesellschaftlicher Spaltung wurde euch auch wieder präsentiert von Sustained. Alle Quellen findest du in den Shownotes. Und falls an der einen oder anderen Stelle der Eindruck aufkam, es handelt sich bei keinerlei der Aussagen um eine Anlageempfehlung, sondern spiegelt natürlich an der Stelle nur die eigene Meinung wider. An dieser Stelle dir ein ganz, ganz großes Danke für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Folge.